Terra Incognita. Heute mit unserem Studiogast, Marco Repetto. Und der hat jetzt neben uns Platz genommen. Im Hintergrund hören wir immer noch Musik, den Soundtrack von seiner Sendung, den er uns mitgebracht hat. Marco, am Anfang hast du noch etwas gesagt, wie die Fat Gadget, die als drittes gekommen ist, oder?
Ja,
genau. Wollen wir doch dort einsteigen. Fat Gadget und Grauzone, das ist irgendwie, geht das zusammen? Kannst du mal ein bisschen das erklären?
Ja, das ist einfach auch nicht das Lied. Eben im November, wie ich erzählt habe, 1979 in London in der Music Machine Back to Nature gehört habe, ist für mich einfach eine extrem neue Welt aufgegangen. Das habe ich noch nie gehört, so etwas. Das war eigentlich Elektropunk. Und dann ist sowieso, England hat geleuchtet. Es war eine extrem psychedelische Zeit gewesen, praktisch ohne Drogen. Das war einfach in der Luft gewesen und ja, unbedingt etwas Neues wollen machen. Und ja, das hat dann mit dem Bassist von den Gluhams, der GT, haben wir einfach gefunden, wir machen jetzt etwas Neues.
Jetzt Gloomies haben die geheißen, oder wie?
Gloams.
Gloams, ja. Entschuldigung. Und das war eine Punkband in das Bern, die du gegründet hast mit dem...
Mit dem GT, und mit einem Schulfreund, mit dem Huri, Huri Hurban, der eine Fondrolle hatte später. Und Toret, der gesungen hat. Und was für mich auch noch klar war, vielleicht schnell noch zu den Gloams. Ich bin ja schon Anfang 78 in London rumgehängt und habe gesehen, wie das mit diesen Punks funktioniert, dass die Interaktion zwischen der Band und dem Publikum, das habe ich nicht gekannt. Also, ich habe irgendwie vorher habe ich mal im Hallenstadion Pink Floyd gesehen, winzig kleine Mäntel auf der Bühne und absolut unnahbar. Und als ich dann zurück auf Bern bin, habe ich gefunden, wir müssen eine Mundart-Punk-Rock-Band machen, dass die Leute verstehen, was wir erzählen, was wir zu sagen haben.
Marco, wir kommen nachher nochmal zurück. Jetzt möchte ich noch ein bisschen früher anfangen. Marco Repetto, Italiener. Wann bist du in die Schweiz gekommen?
Also geboren bin ich in Bern,
geboren
im Frauenspital, aber dann war das Gesetz so, dass Gastarbeiter ihre Kinder nicht haben durften. Also respektive, ich bin auf die Welt gekommen und illegal in der Schweiz gewesen. Ich musste ausreisen. Und dann bin ich bei der Grossmutter aufgewachsen und es ist ganz vielen Italienern so gegangen. Es gibt sogar Geschichten, wo die Kinder versteckt worden sind, wo im Versteckten aufgewachsen sind. Und für mich war es eigentlich nicht schlimm. Ich hatte das Paradies bei meiner Nonna in Italien. Das war die schönste Zeit in meinem Leben. Und dann mit 5 hat man mich in die Schweiz geholt. Da war ich in einem Land. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Aber meine Eltern haben so Baracken geführt mit Gastarbeitern. Und es war auch sehr, sehr eine schöne Zeit. Es hatte eine riesige Jukebox mit Canzoni Italiane, mit Elvis Presley, mit frühen Beatles. Und so, ja, Musik hat mich schon ab 5 eigentlich immer begleitet.
Und du bist eigentlich dort in diesen Gastarbeiterbaracken um Musik und italienische Folklore und Geschichte in der Schweiz konsumieren gewesen als kleine Bub?
Ja, ich habe von denen, die waren natürlich dann noch jung gewesen, die Gastarbeiter. Die haben mir gelernt Velofahren, die haben mir gelernt Shooten. Die haben gesagt, schau, wenn du gross bist, wird Musiker oder Boxer. Das war auch dann so in Italien, wenn du Erfolg hast, musst du einfach etwas Extravagantes machen. Das Land ist auf dem Bau, wie sie dann eben auch.
Und ich denke, deine Schulkarriere war jetzt nicht die einfachste gewesen. Wenn du mit 5 hierher kommst, dann kommst du eigentlich dann gleich mal in die erste Klasse und kannst kein Wort und bist der Cink, oder?
Ja, also das war eigentlich normal gewesen, dass das habe ich glaube viel erlebt von meinem Jahrgang. Also ich bin jetzt 66. Und dann hat man uns einfach wie wirklich relativ schlecht behandelt. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir einfach weniger wert. Ja, bei Schulfreunden nicht in die Wohnung dürfen, ja, müssen vor uns warten. Und manchmal war die ganze Klasse um mich herum und hat gesungen, Jingle am Ohren, dreckige Schnurren. Und, ja, aber ich bin kein Mensch von dem böse, weil das war nicht bosartig gewesen. Das ist, ich weiß auch nicht, woher das gekommen ist. Aber andererseits auch ganz, ganz schöne Sachen erlebt.
Aber es hat sicher viel mit Identifikation zu tun gehabt, oder? Wo gehörst du dazu, zu welcher Gruppe? Und dann hat es plötzlich die Punks gegeben.
Ja, das war natürlich gewesen, aus Sekunden habe ich mich einfach immer mehr müssen beweisen. Ja, mit 14 hatten wir eine Rockergruppe, natürlich ohne Gewalt. Aber wir einfach wollten einfach besonders sein, wir wollten etwas darstellen. Also
mit der Trotti nicht?
Nein, mit der Zweigang-Töffel.
Zweigang-Töffel, der Puch und der Sachs.
Genau, ja. Und ja, mit 16 jetzt mit den eher so ein bisschen in tröge Gesellschaften rein verschlagen und es war auch sehr eine schöne Zeit. Es hat sehr viel dazu beigetragen, was ich heute bin. Natürlich auch wieder Musik war natürlich immer der Schlüssel zu allem.
Das war 1973, wenn ich richtig
erinnere. Ja, genau. Ja.
Okay, so alt bin ich. Also so alt bin ich, dort bin ich geboren und ein Jahr früher. Okay.
Und 1973 war natürlich Hippie-Zeit. Ich war dann richtiger Hippie. Aber wie in diesem Alter ist man irgendwie einfach, tut sich einfach entwickeln und geht weiter. Und dann bin ich dann mal Mitte 70er Jahre Kiss-Fan gewesen. Aber die Musik ist mir immer noch zu wenig. Irgendwie, es hat noch nicht das gegeben. Bis ich im 77 eine Radiosendung gehört habe, Musik aus dem Mülleimer. Und dann ist wirklich so von London die ganz ersten Punk-Sachen gekommen. Und das war mein Geschehen.
Und dann hast du eine Punk-Band gegründet?
Ja, ja, ich einfach sofort.
Also bist du zuerst auf London oder hast du zuerst Punk-Band gegründet?
Das kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, das ist fast Hand in Hand gelaufen, weil der Goethe, der Bassist, ist auch mitgekommen auf London und es war für uns irgendwie normal, jetzt machen wir eine Band. Wir haben nicht gefragt, kannst du Musik spielen, kannst du das? Er hatte einen Bass daheim, ich habe ein bisschen Schlagzeug gespielt und dann haben wir losgelassen.
Und dann haben wir einfach die Hymnen von dieser Zeit gemacht.
Später. Aber das Witzige war ja, dass wir ja Berndeutsch gesungen haben.
Also das ist die erste Band? Wie hat sie geheißen?
Gluhems.
Gluhems. Dort haben wir Berndeutsch gesungen?
Ja. Und das ist... das hat einfach funktioniert mit den Leuten. Die ja nach dem dritten, vierten Refrain sind mitgerölt.
Das muss eine grausame, lässige, interessante Zeit sein in Bern, Ende 70er.
Ja, es ist natürlich auch also mit Zürich zusammen. Also wir hatten sehr viel regen Austausch mit Zürich. Wir sind auch immer wieder auf Zürich. Wir sind Entertainer, hat der Club geheissen, wo der...
In der Altstadt.
Ja, genau.
Dort sind wir noch gegangen.
Ja, genau.
Ja.
Das Trinken müssen wir selber mitbringen.
Ja, das weiss ich nicht mehr. Ich glaube es. Auf jeden Fall hat es einfach am Sonntag am Abend das Punk-Disco gegeben. Der Alec Fontavelle hat aufgelegt und ja, es ist
eine bewegte Zeit gewesen.
Ja, man hat auch sofort viel gelernt, weil man hat nicht genau gewusst, dass Punk fasziniert mich, aber wie benimmst du dich, wie...
Aber es war schon ein sehr schnelles Leben gewesen, oder? Die Zeit dort. Man merkt es auch so ein bisschen an deinen Bands an. Es ist schnell abgegangen. Es ist dann immer schnell wieder weitergegangen. Also so ein Jahr, anderthalb.
Ja. Und ja, es war einfach eine andere Zeit.
A tout vitesse.
Wie bist du denn zu dieser Gründung von dieser Grauzone gekommen? Noch schnell. Nimmt mich das schon ein Wunder.
Also eben, ich bin im November zurück von 79 zurück von London und ich wollte mir einfach etwas Neues machen. Und dann haben wir der GT, der Bassist, und die hat Martin Eicher wieder gesucht. Er war ganz kurz bei den Gluhams. Ich habe ihn gefragt, ob wir nicht zusammen etwas ganz Neues machen. Und er hat gesagt, ja, okay, ich bin einverstanden, aber ich singe nur meine Texte. Und das hat er dann auch sehr gut können und gemacht. Und er war auch sehr, sehr musikalisch gewesen.
Und hast du dort eigentlich mitbekommen, wie erfolgreich das war?
Am Anfang eben nicht. Es sind einfach plötzlich Leute gekommen und gesagt, hey, du, ihr seid jetzt Österreich, ihr Hitparade zu Deutschland. Und jemand ist gekommen, hey, San Francisco läuft in den Discos, der Eisbär. Und ja, dann plötzlich, ja. Und dann hat es uns schon nicht mehr gegeben. Und das hat natürlich wehgetan. Man denkt, ja, das hätten wir durchstarten können. Vielleicht ist es so gut, dass es so rausgekommen.
Ist der Stefan Eicher auch in dieser Band gewesen, oder nur bei Live-Auftritten?
Nein, Stefan Eicher ist... Also es war so, zuerst waren wir nur der Martin Eicher, der GT und ich. Und dann hat der Martin mal gesagt, er hätte noch einen älteren Bruder und er will wissen, was wir machen. Und dann ist er mal mitgekommen, hat seine Gitarre mitgenommen und es hat einfach mega gepasst. Und der Stefan war halt so ein Mensch, der hat nicht gesagt, er müsse das besser machen und das hat uns genommen, wie wir sind. Und uns in dem, was wir machen, bestärkt. Aber das macht er noch heute.
Das Gitarren-Solo, ist das von ihm? Oder von ihm ist das beim Eisbär?
Das ist ein Synthi.
Das ist ein Synthi?
Ja, das ist...
Shame on me.
Nein, das ist... Der hat er und der Martin... Okay. Ich weiß nicht genau, wie es gegangen ist. Aber der Eisbär war ja so eine Reaktion, wo wir in die Studio sind. Haben wir fast 1:1 wie Cure getönt. Und dann hat uns der Martin Biland, der leider verstorben ist, von Off Course Records gesagt, es ist schön, was ihr macht, aber ihr klingt wie eure Vorbilder. Ja. Dann sind wir natürlich ein bisschen beleidigt gewesen. Und aus dieser Kraft, aus dieser Wut, ist der Eisbär entstanden. Und dann ist vielleicht noch die Anekdote, die ich schon x-mal erzählt habe. Ich war ja nicht gerade so ein super Drummer, vor allem was Takt anbelangt. Und wir waren zuerst mal in einem grossen Studio mit einem Metronom und das war einfach mein Feind. Und dann hat aber der Etienne Gonod, der Toningenieur, gesagt, los, geh du einfach mal spielen, ich nehme die auf. Und dann hat er mit der Bandmaschine mich aufgenommen und einen Loop, der gepasst hat, hat er dann von Hand geschnipselt. Mit einem Band. Heute macht man das in 5 Minuten. Am Kompi. Aber dann, das war wirklich eine Kunstleistung. Und dann ist eben der Beat entstanden, der so fürchterlich tanzbar ist. Von Eisbär und treibend. Und, ja.
Was hat das mit dir gemacht, dass plötzlich der Stefan Eicher eine grosse Karriere gemacht hat? Ist das egal gewesen, oder was hat das mit dir gemacht, dass er es geschafft hat und ihr irgendwie sind ein bisschen verschwunden?
Also da habe ich mir eigentlich gar nie Gedanken darüber gemacht. Okay. Und, ich finde, er hat das total gut gemacht.
Aha.
Oder er hat sich ins europäische Lied gut hineingeschafft. Er ist Chansonnier, ganz Frankreich liegt ihm zu Füßen. Also,
ja.
Das muss ich mal so schwer gönnen. Also, das hat er wunderbar gemacht. Und er hat ja dann auch geschaut, dass die ganzen Grauzonen-Sachen wieder rauskommen. Wirklich, er hat unbezahlbare Arbeit geleistet für das.
Du bist dort völlig infiziert gewesen mit dem Virus Musik. Und es hat dich dann aber völlig in eine andere Richtung geschlagen.
wieso in eine andere Richtung?
Oder ist das gar keine andere Richtung? Ist das die logische Weiterentwicklung?
Also jetzt für mich schon. Es gibt ja verschiedene, zum Beispiel die Youth von Killing Joke macht neben Killing Joke, die sie jetzt wieder machen, wieder fantastische Sounds. Und er macht jetzt so nebenbei auch tolle elektronische Musik.
Also wir haben noch ein bisschen gestöbert auf YouTube und überall, ob man da noch so Sachen findet von euch von früher. Eiger Nordwand, das habe ich gesucht.
Ja.
Und das hat auch geheissen in den Texten Punkband. Es ist eigentlich eine Ska-Band, oder?
Nein, absolut. Wir haben nie Ska gespielt. Nein,
würdest du sagen? Ist das Punk gewesen?
Das ist eigentlich nicht mehr Punk gewesen. Das ist wirklich sehr experimentell gewesen. Vielleicht vergleichbar mit einstürzenden Neubauten. Mhm. Wir haben einfach alles gemacht, um nicht nur annähernd irgendwie kommerzielle Musik zu machen. Wir haben echt Krach gemacht auf der Bühne. Wir haben auf 11 Fässer rumgeschlagen mit Köttinnen. Wir haben mit Sönti, mit dem Sönti, den wir mit dem ersten Grauzonengeld gekauft haben, Korgheim S20, einfach Geräusche gemacht. Es war eigentlich eine rechte Verweigerung, die Band.
Eiger Nordwand.
Und dann ist der Techno gekommen.
Also dann bist du, ich habe irgendwo gelesen, 1989 hatte ich einen DJ, den berühmten Berner DJ.
Der Baumi.
Der Baumi
B. Der Baumi B.
Genau. Ja, ja. Den hätte ich entdeckt. Und das war 1989, der zweite Summer of Love.
Ja, das ist... Plötzlich er hat mir angerufen und hat gesagt, ja, er hat die... Der neue Sound jetzt, Acid House. Und kaum ein paar Häuser weiter in Bern hat es einen, der das macht. Und ich war auch begeistert. Und dann konnte ich so bei ihm an den ersten Partys können, irgendwie so Pseudo-Life-Acts machen. Mit einem Datgerät und mit einem nicht eingesteckten Keyboard. Dann hat es einfach die Möglichkeiten noch nicht da gewesen, elektronische Musik zu performen.
Da hast du auch recht die Entwicklung mitgemacht oder miterlebt, oder? In dieser...
Ja, vor allem auch, weil...
30 Jahre.
Ich denke viel, wo Ende 80er Jahre angefangen haben, Techno, ich sage jetzt mal Techno, es hat ja so viele verschiedene Sachen gegeben und wir haben es mit Instrumenten gemacht, die nie gedacht waren für das. Ein TP-303, die Maschine, die Acid-Klänge macht, war eigentlich gedacht, für wenn ein Gitarrist übt, dass er einen Basslauf hat. Aber nicht, dass man rumquietscht. Und wir haben das eben dann gemacht und wir haben einfach ehrlich die Instrumente wie missbraucht. Und dann hat man, ist noch nicht so gewesen wie heute. Heute gibt es, ich würde sagen, tausende von Instrumenten, die explizit für die zeitgenössische elektronische Musik da sind. Super Sachen. Mhm. Aber das hat es dann alles nicht gegeben. Wir haben sehr viel improvisiert. Wir haben... Ja, auch die eigenen Studios einfach mal das Mischpult gekauft und Effektgeräte gehabt, die mega geruscht haben und einfach probiert und gemacht.
Und dann sind Partys losgegangen. Das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man dann plötzlich vor ganz vielen oder mit ganz vielen Leuten tanzt.
Ja, wo ich mit die erste Maxi RIP7 produziert habe, habe ich gedacht, ja, wir sind vielleicht, wenn es hoch kommt, 50 Leute auf der ganzen Welt. Und ich habe immer gemeint, der Sound, der von Detroit kommt, von Chicago, das sind Professoren, die das machen, die sind viel älter als sie, aber eigentlich waren sie 10, 15 Jahre jünger gewesen. Und das war eigentlich wegweisend gewesen. Das ist, also Techno, das ist eigentlich afroamerikanische Musik. Schlussendlich afrikanisch.
Das ist so, ja. Jeff Mills und all die.
Ja, Derek May.
Derek May. Wow. Ja, danke, Marco, für das Erste. Du spielst noch mal ein bisschen Musik.
Ja, gehen wir ein bisschen sounden.
Sounden und wir hören uns nachher noch mal. Der Marco geht jetzt rüber, wir stellen den Soundtrack ein bisschen ab. Und er geht jetzt noch mal in DJ-Boot.